Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist. Er steht im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher, also an die Christen in Thessalonich oder Thessaloniki, Kapitel 4. Paulus schreibt: Weiter nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, wie ihr von uns unterwiesen wurdet, wie ihr leben und Gott gefallen sollt, dass ihr darin weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet und jeder von euch sein eigenes Gefäß zu gewinnen wisse in Heiligung und Respekt, nicht in der Leidenschaft der Begierden wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und dass ich keiner Übergriffe erlaube und seinen Bruder in der Sache übervorteile. Denn der Herr ist ein Rächer über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was will Gott eigentlich und was will er nicht? Schwierige Frage. Oder finden wir nur die Antwort in ihrer Klarheit und Einfachheit schwierig? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ach du Schreck, auch das noch, wird jetzt vielleicht mancher sagen. Gott will, dass wir komisch, verschraubt, verdreht, fanatisch und weltfremd werden? Nein, das steht nicht da. Es steht da, dass wir heilig werden sollen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heilig sein heißt ausgesondert sein für Gott, Gott zur Verfügung stehen. Man könnte das Wort auch mit geweiht übersetzen, also Gott geweiht. Gebäude werden eingeweiht. Das bedeutet, dass sie einer bestimmten Sache oder Person, einem bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt werden. Das Feuerwehrhaus eben der Feuerwehr. Wurde eingeweiht, die Kirche eben für die Gottesdienste und Gottes Wort und Abendmahl und Taufe, eingeweiht, geweiht für eine bestimmte Sache. Auch Menschen können sich einem Zweck oder einer Sache oder einer Person weihen. Und viele tun das. Und du? Heilig sein heißt, Gott geweiht sein, Gott zur Verfügung stehen. Für ihn ausgesondert sein. Wer heilig ist, gehört Gott. Und er möchte ihm gefallen. Er möchte zu seiner Ehre leben. Und das wird man sehen und merken. Gott sucht solche Menschen. Warum? Weil er uns liebt. Weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Weil er uns nahe sein will, weil er uns segnen möchte, weil Gott sein Leben in uns hineinlegen möchte, weil er uns erfüllen möchte mit seinem Geist, mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seiner Freude, weil Gott uns in seinem Reich haben möchte und für sein Reich gebrauchen. Und das alles kann er nur und wird er nur tun, wenn wir ihm zur Verfügung stehen. Ich kann ja als Mensch auch nur über die Dinge verfügen, die mir gehören. Also über mein Auto verfüge ich. Und das bringt mich dorthin, wohin ich will. Aber ich verfüge nicht über gewisse Regierungslimousinen in Dresden oder Berlin. So schön und stark die sind, Sie stehen einem anderen zur Verfügung, mir leider nicht. Schade, für mich zumindest. Und wie viele prächtige und schöne Menschen gibt es und begabte Menschen, die Gott nichts nützen, die auch nicht von viel von ihm empfangen, weil sie ihm nicht zur Verfügung stehen. Gott zwingt ja niemanden. Er respektiert unseren Willen. Und wir können ihm zu verstehen geben, für deine Absichten bin ich nicht da. Rede mir da nicht rein. Ich lebe so, wie es mir gefällt. Und am raffiniertesten ist es, wenn wir es so halb und halb machen. Wir gehören zur Kirche. Wir lassen uns und unsere Kinder taufen und erklären damit, wir und unsere Kinder sollen Gott gehören. Ganz. Wir gehen zum Gottesdienst, wir besuchen Veranstaltungen, zahlen Kirchensteuer, geben Kollekte. Da hat auch Gott etwas von uns, von unserer Zeit, von unserem Geld, oder? Aber im Übrigen geben wir dann Gott zu verstehen, rede mir bitte nicht in mein Leben und in meinen Alltag hinein. Ich richte mir das so ein, wie ich das für richtig halte. Und nach den Maßstäben, die mir einleuchten. Formell zu Gott gehören, praktisch im Alltag aber dann doch nicht so. Das ist gar nicht so selten. Und die Folge? Gottes Nähe und seine Segnungen, Gottes Gegenwart, sie bleiben aus. Und die ewige Zukunft findet möglicherweise nicht bei ihm statt. Warum? Weil Gott ein heiliger Gott ist. Das heißt, er ist absolut getrennt von Sünde. In seiner Nähe kann sich Sünde nicht halten. Entweder weicht die Sünde aus unserem Leben durch Vergebung und durch Heiligung, oder wir weichen aus der Gegenwart Gottes, beziehungsweise Gottes Gegenwart weicht aus unserem Leben. Nur diese Möglichkeiten gibt es. Und deshalb ist Gottes Wille für jeden Christen die Heiligung, dass der Mensch zu Gott passt. Und Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, wo es Fortschritte und Wachstum geben sollte, dass sie darin weiter zunehmt, schreibt Paulus. Es geht um einen Lebenswandel, der vor Gott bestehen kann. Da gibt es einen Start, wenn wir zum Glauben kommen. Die Menschen, an die Paulus schreibt, denen war das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt worden. Sie hatten das angenommen, haben sich bekehrt. Sie haben sich von den Götzen und allem Okkulten losgesagt, getrennt, um ganz dem wahren und lebendigen Gott als sein Eigentum zu dienen. Dazu haben sie den Heiligen Geist empfangen und jetzt warteten sie darauf, dass Jesus wiederkommt. So lesen wir im 1. Thessalonicher Brief. Das war klar. So beginnt es. Ob die Bekehrung jetzt ein plötzliches Ereignis ist, wo ich ein Datum nennen kann, oder ob das ein längerer Prozess ist, das ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass mein Leben Gott gehört. Und diese Zugehörigkeit wird sich, solange der Glaube lebendig ist, vertiefen und sie wird immer mehr sichtbar werden. Und genau das nennt die Bibel Heiligung. Heiligung. Der heilige Gott möchte uns nahe sein und immer näher kommen und unsere Beziehung zu Gott soll und darf immer enger werden. Und noch einmal, Sünde und Gegenwart Gottes geht nicht zusammen. Das passt nicht. Aber wenn wir in diesem Prozess stehen, dass wir Gott näher kommen und er uns näher kommt, dann wird immer mehr von Gottes Wesen bei uns durchkommen. Wir werden dann nicht perfekt, wir werden nicht fertig, aber es wird immer mehr von Gottes Wesen aus uns herausleuchten. Und Gott kann uns immer mehr an seinem Tun beteiligen. Das ist spannend. Ein Lebensstil in Gottes Nähe, zu Gottes Ehre. Das ist Heiligung. Und dazu gehören nun eins oder zwei ganz konkrete Dinge, die Paulus hier anspricht. Und die beziehen sich nicht auf irgendwelche frommen Seelenregungen, wie man bei dem Thema Heiligung vielleicht denken könnte, sondern es geht um praktische Dinge, die wir mit unserem Körper tun. Nicht nur auf der Kirchenbank, sondern im Bett beispielsweise. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht, die Hurerei. Das griechische Wort für Unzucht heißt Porneia. Ich denke, wir verstehen, worum es da geht, oder? Porneia. Porneia ist verpeilter Sex. Verpeilter Sex, das geht daneben. Und darum auch das ganze Leben. Um es klar zu definieren, Porneia bezeichnet jede Art illegitimen Geschlechtsverkehrs. Das Neue Testament bezeichnet mit Porneia jeden Geschlechtsverkehr außerhalb einer gültigen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Punkt. Muss ich das näher erklären? Ich denke nicht, das ist eindeutig. Außerhalb ist alles, was außerhalb und ohne läuft. Außerhalb und ohne Ehe. Porneia bezeichnet also das, was heute allgemein üblich ist, auch unter Christen. Die biblischen Maßstäbe zählen ja längst nicht mehr. Und wir finden das vielleicht in Ordnung und haben uns daran gewöhnt. Die Frage ist nur, was sagt Gottes Wort dazu? Und da lesen wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Porneu, also Menschen, die Porneia, Unzucht praktizieren, deren Lebensstil das ist, die werden das Reich Gottes nicht erben. Wer eine verpeilte Sexualität lebt, verpeilt, verfehlt das Ziel. Er wird also nicht im Himmel ankommen, sondern deutlich weiter unten. Was wäre eigentlich, wenn die Bibel damit recht hätte? Oder wissen wir es wirklich besser? Das nächste kann man verschieden übersetzen, aber wir bleiben auf jeden Fall beim Thema. Entweder jeder von euch wisse, mit seinen sexuellen Trieben auf heilige und ehrbare Weise umzugehen, ohne leidenschaftlichen Gebärden nachzugeben, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Oder aber die etwas wahrscheinlichere Variante, jeder von euch wisse, seine eigene Frau zu gewinnen und mit ihr zu leben in Heiligung und Ehrerbietung, nicht in der Leidenschaft der Begierden, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Die Bibel hat nichts gegen Sex oder Geschlechtlichkeit. Aber gerade deshalb wendet sie sich entschieden gegen den Missbrauch dieser guten Gaben Gottes. Und da sagt die Bibel nun einmal, Sex gehört ausschließlich in die Ehe zwischen Mann und Frau. Und die gehen dabei bitte liebevoll und rücksichtsvoll miteinander um. Die legitime Ehe zwischen Mann und Frau ist das richtige Gefäß dafür und nur sie. So wie die Kaffeetasse das richtige Gefäß für den Kaffee ist und nicht die Untertasse und nicht das Tischtuch oder ein Eierbecher oder Eimer. Da werden viele protestieren und sagen, also Junge, mach mal langsam, das kannst du doch nicht einfach so auf heute übertragen, diese alten Anweisungen von vor 2000 Jahren, das ist doch nur heute anders, wir sind doch heute viel weiter, nicht nur in der Welt, auch in der Kirche. Ja, das sind wir. Wir sind auch heute in der Kirche weiter, nämlich weiter weg vom Neuen Testament. Aber was wir heute sexuelle Freiheit nennen oder einfach Zusammenleben oder Lebenspartnerschaft ohne Heirat, das nennt die Bibel eben Unzucht. Ich kann es doch nicht ändern. und Leidenschaft und Begierden der Heiden, die Gott nicht kennen. Das heißt, man tut, wozu man Lust hat. Man verwirklicht sich selber und eben nicht Gottes Willen. Und wir sollten bitte ganz sachlich einfach mal vom Historischen her zur Kenntnis nehmen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, war in Wahrheit damals genauso unüblich wie heute. In Griechenland waren im ersten Jahrhundert die sexuellen Sitten genauso am Boden wie heute bei uns im 21. Jahrhundert, falls es damals überhaupt welche gab. Auch damals wurde von den Christen verlangt, im Blick auf das Sexualleben und nicht nur da, sich völlig anders zu verhalten als die Allgemeinheit. Christsein war schon immer ein Kontrastprogramm zur übrigen Gesellschaft. Schon immer. Und wo es das nicht ist, ist es eben keins. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen damals und heute. Es geht hier nicht um zeitlich bedingte menschliche Ansichten, sondern Paulus schreibt ganz klar und eigentlich wirklich unmissverständlich, wer das verachtet, wirklich steht da, wer das verwirft, der verwirft nicht Menschen oder menschliche Meinungen, sondern der verwirft Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Es geht um nichts weniger, ob wir Gott verwerfen oder nicht. Und wer Gott verwirft, wird möglicherweise dann auch von Gott verworfen. Ob das jetzt Einzelne sind oder ob das ganze Kirchen sind, die Gottes Anweisungen abweisen, verwerfen, aufheben und für ungültig erklären. Den Vers 6 kann man auch verschieden übersetzen oder verstehen. Ganz wörtlich, niemand gehe zu weit und übervorteile, betrüge seinen Bruder in der Sache. Das heißt normalerweise auf dem angesprochenen Gebiet, von dem eben gerade die Rede war. Das heißt also zum Beispiel, indem man mit einer Frau schläft, die eigentlich für jemand anderes bestimmt ist und ihn dann heiraten wird. Denn der Herr ist ein Rächer über all diese Dinge. Und nochmal die Begründung, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, selbes Thema, sondern zur Heiligung. Diese Übersetzung wird dem Zusammenhang am ehesten gerecht. Andere denken, da fängt Paulus ein neues Thema an. Und so kann man theoretisch auch übersetzen, in der Sache, im Handel, in der Praxis, in alltäglichen Angelegenheiten. Also das würde dann heißen, niemand betrüge seinen Bruder im Handel, im Geschäft. Klar ist und bleibt, Gott will unsere Heiligung. Christen sind und leben anders als Menschen, die Gott nicht kennen. Gott sucht Menschen, die ihm zur Verfügung stehen. Nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag. Nicht nur in der Kirche, sondern auch im Bett und auf Arbeit. Und nicht nur auf der Erde, sondern auch dann im Himmel. Gott will uns doch nichts wegnehmen. Aber Sünde treibt uns von Gott weg. Sie tötet Stück um Stück unsere Beziehung zu Gott. Sie bringt uns um das ewige Leben. Sie zieht den ewigen Tod nach sich. Und deshalb redet die Bibel so klar über diese Dinge. Nur deshalb. Und deshalb nennt die Bibel Sünde beim Namen. Und deshalb dürfen und müssen auch wir Sünde beim Namen nennen. Das heißt also nicht rechtfertigen und entschuldigen, sondern wo wir versagt haben, sie bekennen. Vor einem Seelsorger und mit ihm vor Gott bekennen, damit Gott sie vergeben und auslöschen kann. Und dann brauchen wir mehr von Gottes Geist, der heilig ist und heilig macht, der uns hilft, so zu leben, wie Gott es will. Wir kriegen das ja selber nicht hin. Und so wie Sünde konkret und persönlich ist, muss auch das Bekenntnis und die Vergebung konkret und persönlich sein. Gott möchte uns vergeben und frei machen und uns mit seinem Geist erfüllen. Und so werden wir fähig, ihm zur Ehre zu leben. Ein Leben für Gott. Dazu sind wir herausgefordert. Und das ist für jeden möglich, egal wie er bisher gelebt hat. Denn die Vergebung durch Jesus löscht die Vergangenheit aus. Und der Heilige Geist schreibt unser Leben neu. Und zwar nach Gottes Wort auf Gottes Linien. Wir sind berufen zur Heiligung. Heilige sind die, welche mit ihrem Wesen und Leben verkünden, dass Gott lebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Du heiliger Gott, du bist Licht und in dir ist keine Spur von Finsternis. Du rufst uns zu dir, zum Leben im Licht. Und wenn wir im Licht leben, haben wir Gemeinschaft miteinander und mit dir. Und das Blut von Jesus reinigt uns von jeder Sünde. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu in deinen Verheißungen und gerecht um Jesus Willen, dass du uns die Sünden vergibst und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigst. Was wir laut und konkret vor einem Bruder oder einer Schwester zu bekennen haben, mache uns bitte bewusst. Was wir leise vor dir bekennen können und müssen, sagen wir dir jetzt in der Stille. Dein Heiliger Geist leite uns dabei. Herr Jesus Christus, für die größten und kleinsten Sünden hast du dein Blut vergossen. Und für die stärksten und schwächsten Menschen hast du den Heiligen Geist ausgegossen. Danke, dass wir beides im Glauben annehmen dürfen und durch den Glauben leben, in deiner Freiheit. Erbarme dich derer, die in Verhaltensweisen gefangen sind, die deinem Wort und unserer Bestimmung entgegenstehen. Herr Jesus Christus, du bist Grundlage und Ziel unseres Lebens. Dein Tun lässt uns leben und befähigt uns zu neuem Tun. So präge du unser Leben mehr und mehr, dass du immer deutlicher erkennbar wirst in unserem Lebenswandel. Baue auch unter uns Gemeinde, die durch ihr Wesen und Leben verkündigt, dass du lebst. Gemeinde, die Licht der Welt ist, Salz der Erde und in deiner Vollmacht reden, helfen und heilen kann. Bitte lass deine Erlösung wirksam werden in uns und durch uns, damit dein Reich sichtbar wird und dein Wille geschieht. Nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Amen.